Liebe FEG Aarau, ich freue mich, wieder einmal hier sein zu dürfen für ein Gastspiel. Man hat nicht jeden Sonntag die Gelegenheit, über etwas zu predigen, wo Manni Matter ein Lied darüber geschrieben hat. Das ist aber heute der Fall und deshalb möchte ich mit einer Liedstrophe von Manni Matter beginnen. Nicht gesungen, aber leider. Lang ist's her, da hat mal einer etwas aufgebaut. Etwas wie eine grosse Kaste, die Leute, die sich auch schauen, haben ihn gefragt, was soll das geben? Ein Schiff hat diese gesagt. Aber es war kein Meer und kein See dort weit und breit. Und man begreift, dass die Leute gesagt haben, dem Mann, dem spinnt's. Um diese Geschichte wird es heute Morgen gehen. Und zwar um die Geschichte von Noah und der Sinnflut, wie wir sie in der Bibel finden, im ersten Buch Mose, den Kapiteln 9 bis 6. Ich werde diese Kapitel heute Morgen nicht in voller Länge vorlesen, aber ich möchte es so machen, in einem ersten Teil der Predigt die Geschichte nacherzählen und ihr dürft dann gerne zu Hause nachlesen und mir noch schreiben, falls ich etwas falsch gesagt habe. Im zweiten Teil werden wir anschauen, wie zeigt sich Gott in dieser Geschichte als Richter? Und im dritten Teil, wie sehen wir in dieser Geschichte aber auch Gottes Gnade? Also zuerst werden wir die Geschichte selber hören, dann sehen, wie Gott sich als Richter offenbart in der Geschichte und dann, wie er sich aber auch als gnädiger Gott zeigt. Lasst uns deshalb beginnen mit der Geschichte der Sintflut, wie gesagt, aus dem 1. Mose, die Kapitel 6 bis 9. Und die Geschichte beginnt damit, dass Gott über den Zustand der Menschheit traurig ist und auch wütend ist. Er schaut auf die Erde und ihm gefällt nicht, was er da sieht. Und er sieht, die Menschen haben Böses im Sinn. Sie verbringen ihre Tage damit, böse Pläne zu schmieden und diese Pläne auszuführen. Und Gott kann das nicht gefallen und er fasst einen sehr, sehr drastischen Entschluss. Er fasst nämlich den Entschluss, die Menschheit, die er geschaffen hat, wieder zu vernichten. Aber es gibt einen Mann auf der Erde, der findet Gottes Wohlgefallen. Er geht seinen Weg treu mit Gott. Gott sagt über ihn, er ist ein Gerechter. Das ist ein Mann namens Noah. Und deshalb sagt Gott zu Noah, Noah, ich habe gesehen, auf der ganzen Erde herrscht Böses und Grausamkeit. Deshalb werde ich eine große Flut schicken, die alles Leben auslöscht. Aber du sollst ein Schiff bauen. Baue ein riesiges Schiff, die Arche, und dann geh mit deiner ganzen Familie dort hinein und nimm von allen Tierarten auf der Erde je immer zwei mit. Ihr sollt gerettet werden vor dieser Flut. Und Noah macht sich an diesen Auftrag. Es heißt, er ist Gott gehorsam gewesen. Er hat sofort alles gemacht, wie Gott es ihm gesagt hat. Und Noah baut ein riesiges Schiff. Ich wäre da gerne dabei gewesen, wie Noah das gemacht hat. Aber er baut ein riesiges Schiff, das drei Stockwerke hat und wo es innen einzelne Kammern hat. Die Kammern, damit die Menschen und die Tiere, die Noah mit auf die Arche nimmt, damit die gerettet werden können. Und schließlich ist es soweit und Gott redet noch einmal mit Noah und er sagt, Noah, jetzt ist es bald soweit. Geh jetzt mit deiner Familie in die Arche, nehmt die ganzen Tiere auch mit. Es geht nur noch eine Woche, dann werde ich es regnen lassen. Und zwar 40 Tage und 40 Nächte lang. Noah ist zu diesem Zeitpunkt ein Senior, er ist immerhin 600 Jahre alt schon. Und wieder gehorcht er Gott. Und Noah geht mit seiner Frau, mit seinen Söhnen, mit seinen Schwiegertöchtern und mit all den Tieren in die Arche. Und dann bricht die große Flut herein. Und Gott lässt es 40 Tage und 40 Nächte lang regnen, sodass die ganze Erde mit Wasser bedeckt ist. Und es regnet und regnet und das Wasser steigt und steigt. Es steigt so lange, bis die höchsten Gipfel der Erde 7 Meter mit Wasser bedeckt sind. Und das Leben auf der ganzen Erde wird dadurch ausgelöscht. Nur Noah, seine Familie und die Tiere, die mit ihm auf der Arche sind, werden gerettet. Das Wasser bleibt 150 Tage lang über der Erde. Dann lässt Gott einen Wind aufkommen und das Wasser geht wieder zurück. Das Wasser sinkt und die Arche sinkt logischerweise auch mit, bis sie eines Tages auf einem Berggipfel festsitzt. Und Noah schickt eine Taube aus der Arche. Und die Taube kommt zurück und hat ein frisches Blatt von einem Ölbaum im Schnabel. Und da weiß Noah, jetzt geht es nicht mehr lange, da können wir auch wieder aus diesem riesigen Kasten aus der Arche herausgehen. Und es geht noch einige Tage und dann redet Gott wieder zu Noah und er sagt, Noah, es ist soweit. Geht jetzt wieder aus der Arche hinaus, nehmt die Tiere mit, lasst die Tiere frei, damit sie sich auf der Erde ausbreiten können und die Erde bevölkern. Und Noah und seine Familie und die ganzen Tiere kommen aus der Arche wieder heraus und Noah baut einen Altar und er bringt auf diesem Altar Gott ein Opfer dar. Und Gott freut sich über das Opfer. Und Gott sagt zu Noah, das werde ich nie wieder tun. Ich werde nie wieder die Erde wegen dem Menschen verfluchen. Ich werde nie wieder eine Flut schicken, die alles Leben vernichtet. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Und dann sagt Gott, um euch ein Zeichen zu geben, dass es mir wirklich ernst ist mit diesem Versprechen, setze ich einen Bogen in die Wolken. Und immer dann, wenn dieser Bogen zu sehen ist, werde ich an meinen Bund mit den Menschen denken. So viel zur Geschichte von Noah. Was können wir lernen über Gott, über den Menschen, über das menschliche Herz aus dieser Geschichte? Und ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Gott zeigt sich in dieser Geschichte als Richter. Gottes Gericht wird gezeigt in dieser Geschichte. Und wahrscheinlich für viele von uns ist das eine der Bibelgeschichten, ja, die kennt man eigentlich in- und auswendig. Das hat man schon gehört. Ich finde, es ist sogar eine der Geschichten, die ist in unserem Land wahrscheinlich den meisten Leuten noch irgendwie ein Begriff. Ah ja, da gab es dieses Schiff und die Flut und die Tierchen auf dem Schiff. Vielleicht habt ihr noch aus der Sonntagsschule so ein herziges Bild vor eurem Auge, wo man das Schiff sieht und Noah so in der Mitte stehen und die Tierchen links und rechts. Aber wenn wir diese Geschichte ernst nehmen, dann ist es nicht gerade eine herzige Geschichte. Eigentlich ist es eine schlimme Geschichte, eine Geschichte, die uns bewegen muss. Eine Geschichte, wie Gott unter die Menschheit einen Schlussstrich zieht. Don Miller hat ein Buch geschrieben, einen Bestseller, Blue Like Jazz, und er beschreibt in diesem Buch sein Erlebnis, wie er in der Gemeinde aufgewachsen ist, in der Sonntagsschule von Noah und den Tieren gehört hat. Und dann so als Teenager oder als Erwachsener hat er diese Geschichte wieder einmal gelesen. Und dann hat er gemerkt, das ist ja schrecklich. Und er schreibt in seinem Buch, meine Sonntagsschullehrer haben die Bibel in ein Märchenbuch für Kinder verwandelt. Sie sprachen über Noah und die Arche, weil in der Geschichte Tiere vorkommen. Sie haben aber nicht erwähnt, dass es da darum geht, wie Gott die gesamte Menschheit auslöscht. Und vielleicht hast du schon mal etwas Ähnliches erlebt, dass du so eine Geschichte gehört hast und plötzlich so als Erwachsener merkst du, warum es da eigentlich geht. Und das wirft Fragen auf, oder nicht? Wenn ich so einen Bibeltext lese, dann kommt schon die Frage auf, wie geht das zusammen mit Gott, der die Menschen liebt, der seine Schöpfung gerne hat, gerne gemacht hat. Wie geht das zusammen mit so einem Gericht? Wir wollen einmal genau hinhören, was im Bibeltext selber steht. Warum hat Gott so eine Flut geschickt? Und im Bibeltext selber heißt es, die Menschheit war vollkommen verdorben und die Erde war erfüllt mit Gewalt. Hier steht, dass der Zustand der Menschheit zu der Zeit so schlimm war, dass es Gottes Emotionen geweckt hat. Im Hebräischen stehen hier Wörter, die haben mit Trauer zu tun, sie haben mit Wut zu tun, sie haben aber auch mit so Beleidigung eigentlich zu tun, mit dem Gefühl, dass man beleidigt worden ist. Und ich glaube, Gottes Zorn und Gottes Schmerz über den Zustand der Erde kommt von seiner Liebe. Das schreibt auch ein Ausleger von diesem Text, Gordon Wenham. Er schreibt, Gott fühlt den bitteren Zorn von jemandem, dessen engster Freund schrecklich verraten wurde. Das ist die Wut von einem, der eine tiefe Liebe hat. Es ist die Wut von einem, der eine tiefe Liebe hat. Gott liebt den Menschen. Gott liebt seine Schöpfung. Er liebt die Erde. Aber gerade deshalb bewegt es ihn zutiefst, wenn die Menschen sich gegenseitig kaputt machen. Es bewegt ihn, wenn die Menschen grausam zueinander sind. Und Gott muss zusehen, wie der Mensch sich selber und die gesamte Schöpfung zugrunde richtet. Und das kann nicht einfach ohne Folgen bleiben. Das Licht hat keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Wenn Gott, der selber heilig und perfekt ist, sieht, da gibt es nur noch Grausamkeit. Da ist nur noch alles schlecht. Die Menschen zerstören sich gegenseitig. Dann muss ihn das abstoßen. Wenn Gott, der selber heilig und gerecht ist, sieht, es gibt nur noch Ungerechtigkeit, dann kann ihm das nicht gefallen. Dann kann er nicht sagen, na gut, das lassen wir mal so. Es ruft sein Gericht hervor. Und ich glaube, dass das für uns nicht ganz einfach zu akzeptieren ist. David schreibt im Psalm 7, Vers 12, Gott ist ein gerechter Richter. Gott ist ein gerechter Richter. Und das steht in der Bibel nicht nur einmal an einer Stelle. Es ist eine Überzeugung, die zieht sich durch die ganze Bibel durch, von vorne bis hinten, dass es Gott ist, der am Schluss für Gerechtigkeit sorgen wird. Nicht der Mensch. Und das ist für uns nicht einfach zu schlucken, denke ich. Aber warum eigentlich? Ich glaube, wir haben ein Problem damit, wenn Gott richtet. Es macht uns irgendwie, wir bekommen Bauchschmerzen, wenn wir so etwas lesen. Das Spannende ist, dass die meiste Zeit der Weltgeschichte, die meisten Kulturen auf der Erde etwas weniger Probleme mit so einem Text gehabt hätten. Die meisten Menschen in der Weltgeschichte glaubten, dass es in der Natur, in der Welt, dass es ein Gesetz gibt. Und dass, wenn man dieses Gesetz übertritt, dass das Folgen hat. Natürlich sah das nicht immer genau gleich aus in jeder Kultur, aber praktisch jede Kultur hatte die Überzeugung, es gibt in der Schöpfung, in der Wirklichkeit gibt es gewisse Regeln. Und wenn wir diese Regeln übertreten, dann folgt Strafe darauf. Und die Strafe, je nach Kultur, glaubte man, dass sie von Gott kommt. Es gab auch Kulturen, die glaubten, dass es das Schicksal sozusagen einen bestraft, wenn man die Ordnung, die Regel übertritt. Nur wir, unsere Kultur im modernen Westen, wie es so schön heißt, wir glauben, dass wir selber dieses Gesetz sind. Wir glauben, ich bin mir selber dieses Gesetz. Ich entscheide. Und übrigens darf mir da niemand dreinreden. Wir sind uns so gewohnt daran, dass wir selber über Gut und Böse entscheiden können, dass wir sozusagen den Spieß umgedreht haben. Und C.S. Lewis schreibt, der Mensch des Altertums nahte sich Gott in der Haltung des Angeklagten, der vor seinen Richter tritt. Für den modernen Menschen sind die Rollen vertauscht. Er ist der Richter. Gott sitzt auf der Anklagebank. Und ich glaube, das stimmt wirklich und ich merke es bei mir selber. Ich habe Mühe mit Texten, wo Gott den Menschen zur Verantwortung zieht. Weil ich mir so gewohnt bin, das kann ja ich entscheiden. Aber genau so einen Text finden wir in Genesis 6 bis 9, finden wir heute Morgen in der Geschichte von Noah. Es ist eine Geschichte, wo Gott die Menschheit richtet für ihr Verhalten. Und wenn wir einmal ganz ehrlich sind, müssen wir uns vielleicht einmal die Alternative überlegen. Wenn Gott nicht richtet, wer richtet dann? Oder anders gefragt, sind wir wirklich in der Lage, uns selber ein gutes, gerechtes Gesetz zu geben? Nur schon uns selbst. Wenn wir immer über Gut und Böse entscheiden, kommt das Gute heraus. Ich glaube, gerade deshalb, weil der Mensch sich entschieden hat, auf Gottes Thron hochzusteigen und zu sagen, jetzt können wir das entscheiden. Gerade deshalb hat es überhaupt eine Flut gegeben. Und ich glaube, immer dann, wenn die Menschen gesagt haben, jetzt entscheiden wir über Gut und Böse, war immer das Chaos die Folge. Es kam nie gut heraus. Ich glaube, wir müssen nur ein Jahrhundert zurückblicken, um das zu sehen, was passiert, wenn der Mensch sagt, wir entscheiden über Gut und Böse. Und deshalb möchte ich heute Morgen daran festhalten, Gott ist ein gerechter Richter. Auch wenn ich ehrlich gesagt auch Mühe habe mit solchen Texten. Gott ist ein gerechter Richter. Aber Gott zeigt nicht nur seine richtende Seite in der Geschichte von Noah. Und damit möchte ich zum dritten Punkt kommen. Viele Theologen, die diesen Text ausgelegt haben, haben eine spannende Entdeckung gemacht. Und zwar, als Noah sein Opfer bringt, dass die ganze Sinnflut vorbei ist, sagt Gott zu ihm, seid fruchtbar und vermehrt euch und erfüllt die ganze Erde. Und als die Theologen diesen Text gelesen haben, hat ihnen so das Ohr ein bisschen geklingelt. Sie haben gedacht, das habe ich doch irgendwo schon mal gelesen. Praktisch der gleiche Satz steht ganz am Anfang der Bibel, als Gott die Menschheit geschaffen hat. Sagt Gott zu Adam und Eva, zu der Schöpfung, die er gemacht hat, seid fruchtbar, mehrt euch, erfüllt die ganze Erde. Was bedeutet das jetzt? Ich glaube, es heißt, dass Gott mit Noah und seiner Familie einen neuen Anfang macht. Er macht so wie sozusagen eine zweite Schöpfung. Und doch ist etwas anders. Etwas hat sich verändert. Am Anfang der Sinnflutgeschichte sieht Gott, dass das menschliche Herz böse ist. Und er schreibt, es steht, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Gott sieht, dass das menschliche Herz böse ist und er schickt darauf die Sinnflut als ein Gericht. Aber dann, als die Flut vorbei ist und Noah einen Altar baut und sein Opfer darbringt, sagt Gott etwas ganz Spannendes. Gott sagt, und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Was steckt in diesem kleinen Wörtchen, obwohl? Ich glaube, in diesem obwohl steckt Gottes Gnade. Die meisten von uns haben wahrscheinlich schon einmal einen Vertrag abgeschlossen. Eigentlich jedes Mal, wenn wir im Migros an der Kasse sind, schließen wir einen kleinen Vertrag ab. Aber vielleicht habt ihr schon mal eine Wohnung gemietet oder ein Auto gekauft. Und wir wissen, wie ein Vertrag funktioniert. Man setzt einen Vertrag auf mit den Pflichten von den beiden Vertragspartnern. Und man schreibt vielleicht auch, was passiert, wenn jetzt jemand diesen Vertrag bricht, dann passiert das und das. Oder bei einer Wohnung, was ist die Kündigungsfrist? Und dann unterschreiben beide Seiten und sagen, mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, diesen Vertrag zu halten. Zu einem Vertrag gehören zwei Seiten, die sich auf etwas verpflichten. Was macht jetzt Gott mit Noah? Er schließt einen Bund, das ist etwas sehr Ähnliches wie ein Vertrag. Aber Gott sagt, ich werde nie mehr eine Sintflut bringen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Gott sagt, ich setze mich an diesen Tisch und ich unterschreibe diesen Vertrag, obwohl ich weiß, dass die andere Seite sich nicht daran halten wird. Gott weiß, dass das Herz des Menschen vor und nach der Sintflut immer noch dasselbe ist. Es ist immer noch dasselbe. Auch wenn Gott das höchste Lob über Noah ausspricht und sagt, er ist ein gerechter Mann, weiß er, auch Noahs Herz ist nicht perfekt. Auch in Noahs Herz ist der Keim des Bösen, der Keim der Sünde vorhanden. Und auch wenn Gott eine zweite Schöpfung macht mit der Familie von Noah, weiß er, das Problem ist immer noch dasselbe. Und Gott sagt, ich schließe einen Bund mit den Menschen, obwohl das Herz des Menschen böse ist. Das ist Gottes Gnade. Was hat das alles mit dir und mit mir zu tun? In meiner Teenagerzeit gab es ein Lied von einem deutschen Rapper, das hieß, du musst auf dein Herz hören. Er rappt in diesem Lied, ich will nicht sagen, dass dein Herz immer perfekt entscheidet, sondern zwischen allen anderen ist es die beste Meinung. Es ist so einfach, du brauchst nicht mehr wählen. Lass dir von keinem irgendwas erzählen. Du musst auf dein Herz hören. Und das tönt doch noch gut so im ersten Moment. Und im zweiten oder dritten Moment merke ich, das geht nicht, das kommt nicht gut. Ich kann nicht auf mein Herz hören. Mein Herz sagt manchmal Dinge, die kann ich hier vorne nicht erzählen. Mein Herz lehnt sich auf gegen Gott. Mein Herz sucht seinen eigenen Weg, aber es ist nicht ein Weg, der an einen guten Ort hinführt. Und Gott sagt zu mir, ich schließe einen Bund mit dir, obwohl dein Herz böse ist. Du darfst mein Kind sein, obwohl dein Herz böse ist. Ich will dir ein neues Herz geben. Hier schimmert so wie ein kleiner Funke im Alten Testament die Gnade Gottes auf. Und in Jesus Christus leuchtet diese Gnade hell wie die Sonne. Im Römer 5, Vers 7 bis 8 steht, kaum jemand stirbt für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Jesus Christus gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott sagt, ich warte nicht, bis dein Herz perfekt ist. Ich schließe jetzt meinen Bund mit dir, aber ich schenke dir ein neues Herz. Ich glaube abschließend, dass die Geschichte von Noah für uns in unserem Leben so zwei Funktionen haben kann und dass beide eigentlich gut und gesund sind für uns. Auf der einen Seite zeigt uns diese Geschichte, Gott ist ein gerechter Richter. Mit Gott ist nicht einfach zu spaßen. Wir können nicht sagen, wir machen, was wir wollen, es kommt ja dann schon gut. Gott zeigt sich als gerechter Richter. Auf der anderen Seite ist die Geschichte von Noah ein Versprechen. Gottes Gnade triumphiert. Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Gottes Liebe besiegt das Böse auch in unseren Herzen. Er setzt sich an diesen Tisch, er schließt mit uns diesen Vertrag, auch wenn wir böse sind, auch wenn unser Herz schlimme Dinge sagt. Gott bleibt treu. Und als Jesus Christus am Kreuz sein Leben gegeben hat, Da hat Gottes Gnade über das Böse im menschlichen Herzen ein für allemal triumphiert. Lass mich beten mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Geschichte, die du uns schenkst in deinem Wort. Eine Geschichte, die einerseits hart zu schlucken und zu akzeptieren ist, weil du als Richter dich zeigst. Und eine Geschichte, wo du auf der anderen Seite zeigst, du bist gnädig. Du schließt einen Bund mit dem Menschen, auch wenn du weißt, er wird wieder gebrochen werden. Du nimmst das auf dich. Du bleibst uns treu, auch wenn wir untreu sind. Und dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass du in Jesus Christus gezeigt hast, dass deine Gnade triumphiert. Dass das Böse nicht das letzte Wort hat, sondern deine Gnade, deine Liebe, dass du dich da selber hingegeben hast für uns. Wir danken dir dafür, wir preisen dich. Und wir bitten dich auch, dass du unsere Herzen veränderst. Dass du uns neue Herzen schenkst. Wir bitten dich, dass du wirkst in unseren Herzen und dass unsere Herzen immer mehr deinem Herzen gleichen dürfen. Amen.